Liebe Gemeinde, das hier ist eine Hundepfeife. Das ist eine Hundepfeife und Pfingsten, was wir heute feiern, hat eine schlechte und eine gute Nachricht. Pfingsten hat eine schlechte und eine gute Nachricht, das ist eine Hundepfeife. Und bevor ich euch jetzt völlig verwirre, hören wir jetzt erstmal den Predigtext.
Und doch ist unsere Botschaft eine Botschaft voller Weisheit. Verstanden wird diese Weisheit allerdings nur von denen, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Denn sie hat nichts zu tun mit der Weisheit dieser Welt und mit der Klugheit ihrer Herrscher, deren Macht schon bald vergeht. Nein, was wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Wir verkünden ein Geheimnis, den Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat. Und nachdem er uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben will. Dieser Plan ist bisher verborgen gewesen. Keiner von den Machthabern dieser Welt hat etwas von dem Plan gewusst. Keiner von ihnen hat Gottes Weisheit erkannt. Sonst hätten sie den Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, nicht kreuzigen lassen. Es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Und wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns einbringt. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über alle diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemand, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Es heißt ja in der Schrift, wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre je imstande, ihn zu belehren? Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, so dass uns seine Gedanken nicht verborgen sind.
Lass uns beten. Herr, wir bitten dich, dass du uns ein Wort schenkst für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Eine schlechte und eine gute Nachricht. Wir beginnen mit der schlechten Nachricht. Und da kommt diese Hundepfeife ins Spiel. Ich wollte euch eigentlich eine Hundepfeife mitbringen, aber es gab in Greifswald keine, weil es irgendwelche Produktionsprobleme gibt und die aus dem Programm genommen wurden und es gab keine Hundepfeifen. Dann habe ich überlegt, ob ich euch ein Video mitbringe von der Hundepfeife, so ein YouTube-Video. Aber euch das vorzuspielen wäre genauso sinnvoll, wie es euch nicht vorzuspielen, weil man hört nämlich nichts. Man hört gar nichts. Ein Video mit schwarzem Bild und ohne Ton. Ein Hund würde es vielleicht hören, wir hören es nicht. Und das ist das Problem, beziehungsweise die schlechte Nachricht. Denn wir sind taub für Gott. Es ist einfach die falsche Frequenz. So wie eine Hundepfeife ich deshalb einfach nicht hören kann, weil sie einfach nicht meine Frequenz ist. Und egal, wie ich mich anstrenge und bemühe und wie doll ich da reinpuste, ich höre diese Pfeife nicht. Und das sagt Pfingsten. Pfingsten sagt, wir sind taub für Gott. Wir sind blind für Gott. Und wenn ich wir sage, dann meine ich wir im Sinne von wir Menschen. Wir Menschen sind taub und blind für Gott. Wir hören Gott nicht, wir sehen Gott nicht, wir haben keine Antenne für ihn. Wir nehmen nichts wahr, wir nehmen nichts ernst, wir nehmen nichts an und wir lassen uns nichts gefallen. Wir haben maximal vielleicht eine Ahnung von Gott und basteln uns dann irgendwie so ein eigenes Bild nach dem Motto, also für mich ist Gott so und so. Interessant ist ja häufig, dass der Gott, den ich so bebastel, dann auch die Leute schlecht findet und kacke findet, die ich selber kacke finde. Das ist ein Hinweis darauf, dass es vielleicht nicht Gott ist. Und viele Bilder von Gott sind eher so Idealtypen von uns selbst. Und deswegen glaube ich, dass Religionskritik von zum Beispiel einem Mann wie Karl Marx, der gibt es bald einen schönen Abend in der Stadthalle, kleiner Werbeblock, die Religionskritik von Karl Marx gar nicht so blöd war. Mehr dazu Stadthalle im Juni. Also, unser Herz ist Gott gegenüber bestenfalls eigensinnig. Baut sich ein eigenes Bild von Gott zusammen, packt unsere Ideen, Vorstellungen zusammen und baut sich daraus irgendwie so ein Bild, wie Gott sein könnte. Oder unser Herz ist gleichgültig dem Gott gegenüber und sagt, das ist mir egal. Oder, und das ist eigentlich am ehesten zutreffend, unser Herz ist sogar feindselig Gott gegenüber und sagt, wir wollen nicht, dass Gott Gott ist. Wir nehmen nichts wahr, wir nehmen nichts ernst, wir nehmen nichts an und wir lassen uns nichts gefallen. Denn Gottes Weisheit ist uns verborgen. Gottes Weisheit ist uns verborgen. Sie scheint uns keine Weisheit zu sein, sondern eher eigentlich eine Dummheit. Etwas, wo wir sagen, das ist eigentlich nicht überzeugend, das macht keinen Sinn, das ist irgendwie dumm. Wir lehnen Gottes Weisheit ab. Was ist Gottes Weisheit? Gottes Weisheit kann man zusammenfassen mit das Wort vom Kreuz. Das beinhaltet Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt. Das Leben von Jesus. Er wird geboren, er lebt, er leidet, er stirbt, er überwindet den Tod und er fährt auf in den Himmel und sitzt zur Rechten Gottes. Das ist das Evangelium. Und Leute sagen, entweder es ist mir viel zu negativ, diese Botschaft. Der Mensch ist so schlimm, dass Gott selbst kommen muss. Das finde ich zu negativ. Für mich muss keiner sterben, ich finde das doof. Ich habe doch nie um gebeten, mag ich nicht. Andere sagen, das ist viel zu einfach, viel zu positiv. Da kommt einer und macht alles und wir sonst einfach geschenkt bekommen, das ist völlig unfair. Das finde ich auch doof, will ich auch nicht. Das Evangelium. Und das ist die schlechte Nachricht, die Paulus für uns hat, heute an Pfingsten, dass wir taub und blind für diese Weisheit Gottes sind. Vielleicht sagt ihr, das ist zu negativ, dass wir taub und blind sind. Aber ist es wirklich zu negativ? Ich würde sagen, es kommt drauf an. Denn das heißt auch, dass Glaube keine Begabung ist. Glaube ist keine Erziehungsfrage, kein Resultat von sehr intensivem Nachdenken, so die Schlauen glauben und die Doofen nicht. Nein, wir sind alle gleich vor Gott, denn wir alle sind taub für ihn. Wir können Glauben nicht machen, wir können ihn nicht erzeugen, nicht herstellen, wir können ihn auch nicht suggerieren. Und es kann für viele Menschen in dieser Region eine gute Botschaft sein, zu sagen, ihr seid nicht irgendwie musikalisch, religiös, unmusikalisch oder vielleicht habt ihr nicht gecheckt. Nein, das ist normal. Wir Menschen sind taub für Gott und viele Menschen hier glauben nicht. Und das ist für sie vielleicht eine gute Botschaft, zu sagen, hey, das ist gar nicht so abwegig. Das ist sehr biblisch, dass du nicht glaubst. Wir sind dazu unfähig und das ist sehr fair, weil wir alle gleichberechtigt im gleichen Boot sitzen. Wir können nicht überheblich sein und sagen, ja, ich glaube, weil ich es halt gecheckt habe und der andere hat es halt nicht gecheckt. So einfach ist es nicht. Deswegen will ich dafür plädieren, dass wir diese Einschätzung hier ernst nehmen. Denn ich glaube, sie ist sehr realistisch und sie ist darin sehr barmherzig. Weil Glaube nicht mein Produkt ist. Weil ich nicht sagen kann, ich bin besser als andere, weil ich jetzt glaube. Und zweitens ist sie Gottes Beurteilung. Gott schätzt uns so ein. So lesen wir es im 1. Korintherbrief, den Paulus geschrieben hat. Und wir gehen davon aus, dass Gott durch dieses wunderschöne Buch spricht. Deswegen nennen wir es Gottes Wort. Und Gott sagt, ihr seid taub für mich. Und Gott hinterfragt uns an der Stelle und ich glaube, er befreit uns damit auch von der Vorstellung, dass wir Glauben machen können. Das ist die schlechte Nachricht. Kommen wir zur guten Nachricht. Pfingsten. Die gute Nachricht hat ganz viel mit Pfingsten zu tun. Der Geburtstag der Kirche. Das ist jetzt nicht der 600. greifbar, aber ist ja auch schon mal ein Anfang. Die Kirche ist ein bisschen älter. Pfingsten als Geburtstag der Kirche, Pfingsten als das Fest des Heiligen Geistes. Feuer, Leidenschaft, deswegen ist hier alles rot heute. Wer ist der Heilige Geist? Einfache Antwort ist es, Gottes Geist. Okay, das hätte man vielleicht noch sagen können. Das bedeutet, der Geist Gottes ist Gottes Wesen. Es ist Gottes Persönlichkeit. Der Geist, so schreibt es Paulus, erforscht und ergründet die Tiefen Gottes, dort, wo niemand vordringen kann. Da kennt er sich aus. Er weiß Bescheid. Er kennt die Tiefen Gottes, so wie ein Mensch sich selber. Der Geist eines Menschen erforscht die tiefsten Gedanken. Ich kann nicht reingucken in deinen Kopf. Du kannst mir viel vormachen. Wie es wirklich in dir aussieht, das kann ich nicht herausfinden. Das musst du mir entweder sagen oder ich weiß es einfach nicht. Und der Geist Gottes ist genau das. Er ist in Gottes Wesen, er ist in Gottes Herzen. Er kennt die tiefsten Gedanken Gottes. Er durchforscht sie, er ergründet sie. Er erkennt und er versteht Gott. Gottes Herz, Gottes Gedanken, Gottes Absichten. Er selber ist Gottes Persönlichkeit. Er ist Gott. Und die gute Nachricht ist, der Geist Gottes behält dieses Wissen nicht für sich. Er teilt es mit uns. Er gibt es uns weiter. Er öffnet uns die Augen. Das haben wir vorhin gesungen. Herr, öffne du mir die Augen. Der Geist Gottes teilt dieses Wissen. Das ist die gute Nachricht. Und er öffnet uns die Augen. Und das kann dann schon mal so ein Weltbild auf den Kopf stellen. Das ist dann ein Paradigmenwechsel, wo einfach sozusagen der Rahmen, dem ich Dinge deute, völlig umgedreht wird. Ein Freund von mir, das ist Pastor in Berlin, der hat dafür ein schönes Bild, was ein Paradigmenwechsel ist. Er sagt, du sitzt in der U-Bahn, da kommt ein Vater rein mit zwei Jungs, die, gelinde gesagt, etwas ungezogen sind. Sie springen auf den Bänken rum, treten die Leute, schreien, werfen sie auf den Boden, kippen irgendwelche Einkaufstüten um und alle denken so, jetzt komm, das ist jetzt aber auch ein bisschen viel. Ne? So jetzt, und der Vater macht nichts, sitzt irgendwie da, starrt ins Leere und die Stimmung kippt so ein bisschen im Abteil und alle so sagen, jetzt komm hier, mach mal. Und dann irgendjemand fasst sich ein Herz und spricht ihn an und meint, also was sollen das hier, die Jungs, merken sie nicht, wie sie sich verhalten? Und der Vater sagt, ja, es tut mir leid, Sie müssen entschuldigen, wir kommen gerade aus dem Krankenhaus. Und die Mutter von den beiden ist gerade verstorben, der hatte Krebs. Und plötzlich kippt die Stimmung im Wagen komplett ins Gegenteil. Das ist ein Paradigmenwechsel. Der Rahmen wird neu gesetzt und auf einmal betrachte ich alles in völlig neuem Licht. Das macht der Heilige Geist, weil er mit uns die Tiefen und die Gedanken Gottes teilt. Damit wir erkennen. Und was erkennen wir? Gottes Weisheit, wie es Paulus schreibt. Oder Gottes Geheimnis. Ein Geheimnis ist kein Rätsel. Ein Rätsel ist, wenn ich es gelöst habe, langweilig. Weil ich es gelöst habe. Ein Geheimnis ist etwas Tiefes und Unbegreifliches, etwas Wundervolles, etwas, was ich intensiv bestaune, betrachte, erforsche, aber nie ganz begreifen kann. Was ist das? Es ist das Evangelium. Noch genauer, es ist das Wort vom Kreuz. Es ist Jesus Christus, der Gekreuzigte, der Mensch geworden ist, der gelitten hat, der gestorben ist, der auferstanden ist. Gott selbst, der gekreuzigt worden ist von uns Menschen, für uns Menschen, an unserer Stelle und zu unseren Gunsten. Das ist das Evangelium und das Wort vom Kreuz. Und genau dies deckt der Heilige Geist uns auf. Und er bezeugt es uns ganz persönlich, mir, meinem Herzen, meiner Person und meinem Geist bezeugt der Heilige Geist dies, meinem Inneren. Und er öffnet mir die Augen, damit ich es sehen kann. Und ohne ihn, den Heiligen Geist, können wir das nicht erkennen. Wir können das wissen als Fakten. Klar, da gibt es die Geschichte von Gott, der Mensch geworden ist, okay. Aber um es zu erkennen, und erkennen ist ein sehr intimes Wort in der Bibel, ein sehr erotisches Wort, ein Wort, was tiefste Nähe, Verbundenheit, Vertrauen beschreibt. Um es zu erkennen, um es wirklich zu erkennen und um es zu glauben, muss der Heilige Geist mir diese Wahrheit öffnen. Er muss sie mir aufschließen, mir ganz persönlich. Das kann mir keiner von euch abnehmen und das kann auch euch niemand abnehmen, dass der Heilige Geist das tut. Deswegen können wir ohne den Heiligen Geist nicht glauben. Es gibt ohne ihn keine Gewissheiten. Es gibt vielleicht Vermutungen oder Wünsche. Es gibt ohne den Heiligen Geist keine Gewissheit. Ohne ihn kann ich Jesus nicht den Herrn nennen. Ich kann natürlich das sagen, Jesus ist der Herr, aber es auch so meinen, es auch so glauben, das kann ich nur, wenn der Geist Gottes mir das zeigt und diesen Glauben in mir schafft. Ohne ihn, den Heiligen Geist, kann ich kein Christ sein. Und mit ihm werde ich ein lebendiger und ein mündiger Christ. Und das ist Christsein. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist Christsein. Zwei Fragen, die sich, finde ich, anschließen. Erstens, woran erkenne ich den Heiligen Geist? Ist ja nicht ganz unwichtig. Erkenne ich ihn an Wundern, an besonderen Ereignissen, an Heilungen, an Zeichen? Erkenne ich ihn da, dass Menschen in anderen Sprachen beten oder es sogar verstehen können, was andere in anderen Sprachen beten? Nein, das würde ich nicht sagen. Daran erkenne ich ihn nicht. Denn genau diese Dinge, Wunderzeichen, Sprachen, gibt es in ganz vielen Religionen und in ganz vielen Kulten. Das ist nicht eine Besonderheit des Heiligen Geistes. Wir dürfen nicht Mittel und Zweck vertauschen. Was ist denn die Besonderheit des Heiligen Geistes? Die Besonderheit des Heiligen Geistes, er macht sich nicht selber zum Thema. Er wird Geist genannt im Sinne von Wind. Wind ist unsichtbar. Oder Atem. Atem ist unsichtbar. Ich merke ihn nicht. Der Geist weist von sich weg auf Jesus Christus. Auf das Wort vom Kreuz. Auf den Gekreuzigten. Und er ist begeistert. Kleiner Wortwitz. Er ist begeistert, uns die Liebe, die er hat für Jesus Christus, sie mit uns zu teilen. Er ist begeistert, uns die Tiefen Gottes aufzuschließen. Er ist begeistert, das Geheimnis Gottes mit uns zu teilen. Der Heilige Geist ist begeistert, die Wahrheit des Evangeliums uns zu zeigen. Und daran erkennt man den Heiligen Geist, wenn ich bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist. Wenn ich es bekenne, nicht nur sage, wenn ich es glaube, wenn ich es weiß, wenn ich mein Leben darauf baue, wenn ich dem zutiefst vertraue, dass Jesus Christus der Herr ist und dass ich in dieser Erkenntnis wachse, dass ich in dem Vertrauen in dieses Erkenntnis, in dieser Erkenntnis hineinwachse, dass mein Vertrauen dazu wächst, dann arbeitet in mir und an mir der Heilige Geist. Wenn ich das Wort vom Kreuz entdecke, für mich persönlich, dass Jesus Mensch geworden ist, dass er gelitten hat, dass er gekreuzigt wurde, dass er auferstanden ist, dass er aufgefahren ist im Himmel und zur Rechten Gottes sitzt als der Herr, der regiert, der alles in Händen hält, Anfang und Ende, mein Leben, diese ganze Welt. In Apostelgeschichte 2 ist es ja ein Sprech- und Hörwunder. Die einen reden, die anderen hören. Und was hören sie? Die wunderbaren, die großen Taten Gottes. Und die Predigt von Petrus geht um wen? Jesus Christus. Der Heilige Geist macht Jesus Christus groß. Er liebt diesen Mann, er liebt diesen Jesus, diesen Gekreuzigten und malt ihn uns vor Augen in allen Farben. Und der Heilige Geist wirkt dann, wenn es Auswirkungen gibt, Wunderzeichen, Zungenrede, und wenn die dazu dienen, dass ich Jesus besser kennenlerne, dass ich ihm vertraue, mehr vertraue, vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht die ersten Schritte gehe oder erneut und vertieft. Wenn das passiert und diese Dinge dem dienen, mehr davon. Das Ziel ist, dass in mir Glaube aufwächst. Lebendiger, mündiger Glaube. Lebendig, weil der Geist Gottes in mir Erkenntnis und Leben schenkt. Weil er eine Beziehung stiftet zu Gott, dem Vater und zu Jesus Christus. Und weil ich wachse im Vertrauen. Man könnte der Apostelgeschichte eigentlich Geistesgeschichte nennen, weil das ganze Buch hindurch arrangiert der Heilige Geist Treffen, Begegnungen, öffnet die Augen, schafft Glauben, schafft Vertrauen und bringt Menschen in Kontakt mit dem Evangelium von Jesus Christus, von dem Gekreuzigten. Lebendiger Glaube und mündiger Glaube. Mündig heißt, ich sehe Gott und ich sehe diese Welt und ich sehe mich mit den Augen des Geistes, mit den Augen Gottes, aus Gottes Perspektive, aus der Perspektive des Evangeliums. Und aus dieser Perspektive beurteile ich Gott, diese Welt, mich selber und fange an zu verstehen, wie alles zusammenhängt. Das ist mündiger Glaube, wenn der Geist Gottes mir hilft, die Dinge zu verstehen. Und das können wir nur durch und mit dem Heiligen Geist. Wir können lernen, das Wirken des Geistes zu verstehen, zu unterscheiden von anderen Wirken, es zu beurteilen. Interessanterweise, sagt Paulus, kann niemand uns beurteilen. Das meint nicht, dass wir resistent sein sollen gegen sinnvolle Kritik. Das meint Paulus nicht. Aber was er meint ist, dass weil Gott über uns urteilt, abschließend, grundsätzlich, und dass das alles Entscheidende ist, brauchen wir nicht auf das Urteil anderer über uns. Nicht darauf zu achten, darauf mehr Wert zu geben, als das, dass Gott über uns urteilt. Das zählt, abschließend. Und Gott urteilt über uns als Gesetz und als Evangelium. Er sagt, ihr seid viel weiter weg von mir, als ihr befürchtet habt. Es ist schlimmer, als ihr dachtet. Es muss jemand kommen, der alles für euch rausreißt. Ihr seid taub für mich und blind. Das ist die schlechte Nachricht. Und die gute Nachricht, das Evangelium ist, ihr seid tiefer geliebt, als ihr euch das jemals vorstellen und erträumen könntet. Und deshalb kommt einer, um genauso zu leben, wie ihr leben müsstet, und bietet euch den Tausch an. Das, was ihr habt, zu geben und das, was er gibt, zu bekommen. Das sind die Gedanken Gottes. Das sind die Gedanken von Jesus, das sind die Gedanken des Heiligen Geistes über uns. Abschließende Frage, wo begegne ich dem Heiligen Geist? Oder wie empfange ich den Heiligen Geist? Wie nehme ich Kontakt mit ihm auf? Wie begegne ich ihm? Wenn das deine Frage ist, dann möchte ich dir gratulieren. Weil das erstens eine sehr gute Frage ist. Das ist eine sehr gute Frage. Diese Frage zu stellen, wie begegne ich eigentlich dem Heiligen Geist? Und zweitens würde ich dir gratulieren, weil du bist hier goldrichtig. Denn der Geist ist natürlich überall. Das Bild der Taube und das Bild des Windes sind sehr dynamische Bilder. Der Geist ist frei, er weht und er ist überall, klar. Aber es gibt Orte, wo er ganz sicher anzutreffen ist. Weil er es versprochen hat und weil Menschen es seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden genauso erlebt haben. Also Versprechen und Erfahrung sagen uns, es gibt Orte, wo der Heilige Geist sicher anzutreffen ist. Und dieser Ort ist hier, Gottesdienst. Gottesdienst heißt, Gott dient uns. Und wer ist Gott, der uns dient und uns die Augen öffnet und zu uns spricht und uns bezeugt? Der Heilige Geist. Und Gottesdienst ist Gemeinschaft. Die ersten Christen waren alle versammelt, als der Geist Gottes ihnen begegnet ist. Und Gottesdienst ist Gottes Wort, das Evangelium, das Wort vom Kreuz. Und diesem Wort kann der Heilige Geist nicht widerstehen. Da, wo dieses Wort gepredigt wird, ist der Heilige Geist versprochenermaßen mit dabei und übersetzt es in die Herzen derer, die es hören. Wir können noch einen Schritt weiter gehen im Gottesdienst, noch ein wenig mehr verdichten. Wir feiern gleich Abendmahl. Und das Abendmahl ist der Ort schlechthin, der wirklich verdichteten Gegenwart Gottes. Der Ort des Geheimnisses Gottes, wo wir diesem Geheimnis auf die Spur kommen, sehr konkret, sehr nah. Der Ort der Vergebung, an dem wir neu anfangen können. Es ist der Ort, an dem wir verändert werden, an dem Gott uns begegnet, uns verwandelt. Es ist der Ort der Begegnung zwischen Gott und Mensch. Der Ort der Begegnung zwischen Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen und uns, dir, mir, ganz persönlich. Und das Abendmahl ist ein Blick zurück. Das letzte Essen mit Jesus und seinen Freunden vor seiner Kreuzigung. Das Abendmahl ist ein Blick nach vorne. Das ist der Vorgeschmack auf den Himmel, der immer als große Party beschrieben wird. Das ist das Abendmahl. Und näher an Jesus kommen wir nicht ran als im Abendmahl. Das ist der Ort, an dem er gesagt hat, hier bin ich gegenwärtig. Wenn ihr bei mir sein wollt, kommt zum Abendmahl. Dort begegne ich euch. Und wer bringt uns in Kontakt mit Jesus? Wer bezeugt uns, unserem Herzen, unserem Geist, dass Jesus der Herr ist und da ist? Wer öffnet uns die Augen? Das ist der Heilige Geist. Also ist das Abendmahl auch der Ort, an dem der Geist Gottes sehr konkret und sehr dicht gegenwärtig ist. Das Abendmahl ist das sichtbare Äußere, das zum Anfassen, zum Schmecken, das fühlbare Zeichen von Gottes Liebe. All das, was ich euch jetzt theoretisch in schönen Worten oder wie auch immer Worten gesagt habe, all das kann man im Abendmahl schmecken, fühlen, anfassen, aufnehmen. Konkret und direkt, ganz persönlich und nah, bildlich und praktisch. Jesus empfangen und ihn aufnehmen in mein Leben. So konkret. Deshalb lade ich dich ein, komm und empfange Jesus, das Geheimnis Gottes. Den Gekreuzigten, den, der uns liebt, der auferstanden ist. Er lädt uns ein. Und jeder ist eingeladen. Ob es deine allererste Begegnung mit Jesus ist oder vielleicht die erneute Begegnung. Jeder ist eingeladen. Und ja, das Abendmahl ist in besonderer Weise für die engen Freunde von Jesus. Ja, für die, die getauft sind. Wenn du ein Freund von Jesus werden willst, dann komm mit nach vorne zum Abendmahl, lass dich segnen. Und lass dich auf Jesus ein. Lass dich taufen. In dem Sinne, lasst uns gemeinsam Abendmahl feiern. Lasst uns Pfingsten feiern. Denn Pfingsten bedeutet, dass wir glauben können, bezeugt bekommen und wissen, dass Jesus Christus der Herr ist. Amen.